Vince, wir haben unseren ersten Gast. Es ist Folge 51, wir haben 50 Folgen durchgebügelt und haben es endlich geschafft, ein Interview zu führen und haben noch viele weitere vor. Und ich freue mich mega, Christopher Kurt bei uns zu haben, der Grandfather of Brand Events, wenn man so möchte. So habe ich dich zumindest die letzten Wochen auf LinkedIn kennenlernen dürfen. Und du selber hast das so liebevoll umschrieben von wegen No Bullshit Events. Das ist so dein Motto, vielleicht auch irgendwann mal irgendwas mehr, das wirst du uns gleich sagen können. Und wir wollen heute mit deiner Expertise zusammen herausfinden, warum Events eigentlich der Schlüssel für spätestens das nächste Jahr ist, wenn nicht sogar schon ab morgen im Idealfall. Wollen mal darüber reden, was machen gute Events aus, wie werden sich gute Events in Zukunft weiterentwickeln, wie können sie auch Marken stärken, was ist da so deine Prognose und am Ende vielleicht noch ganz hands-on reingehen und sagen, auf welche Punkte sollten Marken unbedingt achten, bevor sie irgendwelche Events angehen wollen. Ich freue mich mega drauf und würde direkt dir das Wort überlassen, um dich einmal ganz kurz vorzustellen.
Willkommen zu «Mach mal Marke». Branding ohne Bullshit mit Paul und mit Vince und mit unserem heutigen Interviewgast, Chris.
Vielen lieben Dank, ihr beiden, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin letztendlich zuständig für alles, was mit Events zu tun hat bei 1,5 Grad. Das ist ein New Energy-Energieunternehmen aus Hamburg. Unicorn-Startup, möchte ich das noch einmal sagen. Mittlerweile in 7 Ländern unterwegs, 75 Standorte, 2500 Mitarbeiter und haben jetzt im Juli unser 4-Jähriges gefeiert.
Cool. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ihr wart auch noch auf so einer Bestenliste, oder? Also eins der, wie kann man das sagen, besten, erfolgreichsten Startups Deutschlands, oder?
Wir sind auf einigen Bestenlisten tatsächlich.
Okay, gut.
Die du meinst, glaube ich, ist die von Jung von Matt Marke, wo es darum geht, wie wir in der Außenwahrnehmung von Kunden gesehen werden. Und da waren wir tatsächlich auf Platz 10 von, ich glaube, 700 Startups in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Und das passt ja perfekt zu unserem Thema, weil wir ja in diesem ganzen Markenkontext oder anders gesagt Branding ohne Bullshit da ein bisschen aufräumen wollen. Gab es denn bei 1,5 direkt von Anfang an diese Stelle, die du jetzt füllst? Also das Thema Events, war das von Anfang an mitgedacht oder ist das erst mit der Zeit entstanden?
Ich glaube nicht so mitgedacht, wie es mittlerweile ist. Events, Partner-Events wurden von Sophia Rödinger umgesetzt, unsere CMO. Und meine Vorgängerin war halt für unsere Info-Events und Webinare zuständig. Und ich glaube, das hat sich so entwickelt, dass man mir halt auch die Freiheiten gegeben hat, dass ich die Eventabteilung auch auf das nächste Level halt heben darf.
Hast du, glaube ich, geschafft. Also alle, die dich kennen und die dir schon auf LinkedIn folgen, können da regelmäßig genießen, was ihr da für Events abreißt. In Hamburg, in Berlin, global bist du ja auch dafür verantwortlich. Und was mich aber voll interessiert ist, wie bist du überhaupt in diese ganze Eventbranche reingekommen?
Ja, das fing mit 17 an. Wir waren damals sehr jung und naiv und dachten, dass es doch eine ganz tolle Idee ist, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und haben damals in Hamburg in der Prinzenbar einen Rave veranstaltet mit 17, ohne Vorerfahrung. Und es passen 200 Personen in diese Location und wir haben mit maximal 100 gerechnet. Und aus irgendwelchen Gründen, die mir bis heute nicht bekannt sind, standen 900 Leute vor der Tür. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass wir dann diese Eventreihe einmal im Monat im Docks gemacht haben in Hamburg, wo 2000 Menschen reinpassen. Und wir haben die Location dann auch einmal im Monat vollbekommen und irgendwie habe ich dadurch relativ schnell auch meine Leidenschaft zu Events veranstalten entwickelt.
Respekt, da bist du einfach reingewachsen. Und was hat dich da gefesselt bei dem ganzen Thema Events?
Der schönste Moment auf jeder Veranstaltung, die ich gemacht habe, war der, wo ich im Backstage war um eins. Ein bisschen Angst hatte, dass die Location nicht voll ist. Du kannst das halt nicht vorab wissen. Wir haben immer über Armkasse gearbeitet. Und das war der Moment, wo ich dann auf die Bühne gegangen bin, DJs schon gespielt haben und ich in einer Location stehe auf der Bühne und auf 2000 Menschen gucke, die 2000 Menschen auf meiner Veranstaltung Spaß haben. Das war sehr schöne Momente.
Das glaube ich. Ich glaube, Vince, wenn uns mal 2000 Menschen hören, dann fangen wir auch mit irgendwelchen Live-Events an. Chris kann die dann organisieren für uns. Und
ja, ich auch gerade sagen,
wir reden dann davor.
Da haben wir jetzt auch einen neuen Kontakt, der das managt. Gell?
Ja, das war Sinn und Zweck von dem Interview jetzt.
Genau. Ah, okay.
Auch mit. Ich meine, es ist auf jeden Fall, also danke erstmal fürs Einführen. Euch verbindet ja, also Vince und dich verbindet ja auch so ein bisschen diese Gastro-Event-Bar-Vergangenheit, würde ich meinen. Also so dieses Gefühl, man ist nachts aktiv und kann da Menschen eine gute Zeit bereiten, oder?
Es ist halt einfach, also das Nachtleben war auf jeden Fall eine der schönsten Zeiten, die ich hatte, beruflich gesehen. Irgendwann ging es halt auch damit los, dass ich dann auch Betriebsleiter wurde von einem Musikclub in Hamburg, damals Bahnhof Pauli, und habe dann angefangen, auch als Betriebsleitung mich dann an die Bars zu stellen und mit Drinks rauszugeben. Auch wenn meine Barchefin es gehasst hat, weil ich die Drinks immer viel zu stark gemacht habe, hatte ich auch schon damals sehr viel Spaß daran, auch an der Bar zu stehen oder die Technik für den DJ schon aufzubauen vorab oder auch mal in der Garderobe zu stehen, den Einlass zu machen. Also es war eine ganz coole Zeit.
All around in dem Fall.
Yes. Was war nochmal deine Position, Vince? Auch Barchef?
Ja, auch ja, aber halt auch. Angefangen einfach so als Aushilfe an einer Bar und dann hast du dich halt so aufgebumst, wenn man das sagt. Nein, auch Kreuz und Kabis, aber am Schluss dann auch Barchef und es ist halt schon etwas Schönes, wie du gesagt hast, Chris. Nachtleben ist halt etwas anderes. Man kann Menschen eine gute Zeit bescheren und ja, das kann man, glaube ich, schwer vergleichen, so mit dem normalen Leben, mit dem Tagleben. Aber darum bin ich gespannt, wie du dann weiter erzählst, eben da jetzt quasi in dieser ja, noch grösseren.
Zur Gastro ja. Sage ich halt immer, es ist eine Hassliebe. Du lernst ja. Menschen in der Gastro zu lieben und zu hassen.
Ja, das ist so. Weiß ich genau, was du meinst.
Ja, das betonst du auch ohne Witz in fast jeder Folge. Hast du irgendeinen Gastro-Rant, die würden ihre Leute verheizen und ja, da gibt es keine Angst vor Verlusten, wenn man so will. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, also kenne jetzt euch beide hier aus der Gastro, es sind oft Menschen, die unglaublich offen gegenüber anderen Menschen sind. So, du lernst ja so viele unterschiedliche Geschichten darüber kennen. Und ich glaube, das prägt einen extrem.
Du musst in der Gastro schon aufpassen, wo du landest. Es gibt Unternehmen und Betriebe, die sind wunderbar, eine tolle Geschäftsführung, man passt aufeinander auf, die Arbeitszeiten werden eingehalten. Dann gibt es halt auch nochmal andere Betriebe, die ich auch in meiner Gastrozeit kennenlernen durfte. Von einem Betrieb, wo ich die Bar mit aufbauen sollte, mit Partner ranholen und so weiter und so fort, bis ein Tag vor der Eröffnung dann Nachricht kam, danke Chris, die Bar ist ja jetzt fertig aufgebaut, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, obwohl ich eigentlich Barchef werden sollte.
Ja, liebevoll.
Zu einem anderen Betrieb, wo die Mitarbeitenden nicht bezahlt worden sind über Monate und ich dann gesagt habe, ja, lass doch mal zum Anwalt gehen und wir das dann halt eingeklagt haben. Also da gibt's wirklich unterschiedlichste Stories von der Geschäftsführung selber, aber auch was man mit Kunden auch mitbekommt. Die Story, die ich am meisten im Kopf noch behalte, ist damals Bahnhof Pauli. Wir hatten eine von wenigen Hip-Hop-Partys bei uns und die haben sich dann halt geschlagen aufgrund von zu viel Alkohol und dann haben wir die beiden rausgeworfen und da bekomme ich irgendwann eine Nachricht, ich muss unbedingt nach oben kommen und bin hochgerannt und dann haben wir plötzlich ein Loch bei uns in der Panzertür, weil die nämlich mit Eisenstangen und mit Macheten zurückgekommen sind. 20 Leute. Das werde ich niemals vergessen. Und dann durften wir eine Stunde lang sämtliche Gäste nicht rausbringen. Und dein Freund und Helfer, den haben wir natürlich angerufen. Eine Stunde ist nichts passiert. Es ist einfach keiner gekommen. Bis ich über einen Hintereingang dann zur Davidswache gelaufen bin und meinte so, Leute, wo seid ihr? Ja, wir suchen die ganze Zeit die Gruppe. Ist so, wie, ihr sucht jetzt Leute mit einer Eisenstange und mit einer Machete? Also, die werden schon längst weg sein. Ich glaube nicht, dass sie damit jetzt über den Kiez laufen. Ja, aber es ist auch eine tolle Zeit. Also primär war das eine tolle Zeit.
Sehr gut. Viel gelernt
auf jeden Fall. Pure Nostalgie, wo da aufflammt, ne?
Ja. Also ich überlege tatsächlich immer noch ab und zu mal auf 450 Euro Basis oder mittlerweile ist das 520 mal auf den Samstag im Nachtleben an der Bar zu stehen und ein bisschen vermisse ich das schon.
Ja, du, andere eröffnen dann irgendwann Cafés, macht ihr doch eure eigenen Bars auf mit der Zeit und dann kann man tagsüber ein bisschen arbeiten und abends ein bisschen Nachtleben mitnehmen und genießen. Aber was ich mit euch teile, also ich kann mir halt für später so mein altes Ego ab 60 vorstellen, irgendwann nochmal Gastgeber zu sein, in Form von so einem kleinen Landgasthof, wo du auch übernachten kannst, schönes Schweizer Alpenhäuschen, paar Gäste und dann einfach Leute bewirken können und so für Leute da sein. Es ist, also bei Vince weiß ich das zumindest, bei mir auch, ist das ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir irgendwas mit Marken machen und Branding und einfach versuchen, Unternehmen zu helfen, da das, was sie haben und was sie ausmacht, nach draußen zu zeigen. Und ich glaube, so im ganz Kleinen in der Gastro machst du es ja auch, dass du Menschen dort einen schönen Abend bescherst.
Ja.
Gut, die Bestätigung, auf die habe ich gewartet. Wie ging es denn danach dann bei dir weiter mit hin zu 1,5?
Ja. Ich glaube, manchmal braucht man ein paar Türen, die sich öffnen und vielleicht auch ein bisschen schneller wieder schließen, um dann irgendwann da anzukommen, wo man sich auch wirklich wohlfühlt. Ich war erst tatsächlich in einem kleineren Solarunternehmen und am dritten Tag hieß das im Town Hall Meeting, ja, wir melden Insolvenz an. Alle neuen Mitarbeiter werden gekündigt. Das war dann ein sehr langweiliger Monat, den ich da hatte. Und dann hatte ich das Glück, Adil und Lena anfangen zu dürfen bei Recreate, bei den 916 Awards. Das war eine sehr kurze, sehr wilde Reise. Adil hat damals mit Lena die wilde Idee gehabt, die 916 Awards aufzubauen. Das ist ja mittlerweile unter anderem die Preisverleihung im Social Media Bereich im 916 Format. Und dort durfte ich den Bereich Event Management übernehmen. Und aufgrund dessen, dass natürlich diese Award nur einmal im Jahr ist, gab es danach keine weiteren Events und dann haben wir entschieden, dass es doch vielleicht besser ist, wenn ich die Reise weiter begehe und habe mich dann bei 1,5 Grad beworben und habe nach einer Woche dann den Anruf bekommen, dass es klappt.
Cool. Und die hatten aber die Stelle schon ausgeschrieben für den Eventbereich?
Als Event- und Marketing-Manager, ja.
Cool. Also wussten die schon, dass Events irgendein wichtiger Bestandteil von der Marke sind?
Ja, das liegt auch damit zusammen. Philipp Schröder, unser Gründer, CEO, ist auch der Deutschlandchef von Tesla gewesen. Und daher kam auch so ein bisschen die Idee, dass wir die Showrooms in Deutschland aufbauen. Und die sind dann nicht einfach nur da, damit wir halt auch Laufkundschaft reinbekommen, sondern dass wir die auch mit Leben befüllen. Und daher kam die Idee, dass wir auch viele Events dort machen.
Was heißt viel? Also wie regelmäßig ändert das Events? Organisiert.
Also wir haben ja unterschiedliche Eventarten. Wir haben einmal die typischen Info-Events an den Standorten, wo interessierte Kunden vorbeikommen können und sich informieren können vom Vertrieb über unsere Produkte und dort hoffentlich auch Verträge abschließen mit uns. Und dann haben wir auch nochmal nationale Webinare, die erst lokal umgesetzt worden sind und dann national mittlerweile. Und dann haben wir halt auch noch die typischen Messen, die wir natürlich auch besuchen in Deutschland. Und der spannendste Part für mich, die Partner-Events, die ich von Sophia übernommen habe. Da geht's von Wein-Pop-Up zu jetzt in Berlin am Donnerstag Periode am Arbeitsplatz mit der Caro und Sophia und mit Nevernot als Partner zu auch größeren Events, die wir tatsächlich aber extern umgesetzt haben. Und zwar unser OMR-Zeit-Event.
Das war ja ein Riesenabriss, den ihr da veranstaltet habt. Ein bombastischer Rave, habe ich zumindest so von den Bildern und Beschreibungen mitbekommen, oder?
Das ist ein bisschen eskaliert, ja.
Okay. Aber alle hatten eine gute Zeit, das schon.
Feedback war auf jeden Fall sehr gut. Also Feedback war so gut, dass wir jetzt schon in der Planung sind für nächstes Jahr.
Ja, perfekt.
Ja, läuft. Cool.
Ich glaube, das Datum steht schon und ich muss bald mal nach Zugtickets schauen, ob ich mir dann doch mal die Reise gönne.
Also du solltest vor allem die Hotel jetzt schon buchen, weil Hamburg zu OMR, da bist du schon schnell bei 800 Euro pro Hotelzimmer.
Ja, okay. Ich dann lieber noch mal Freunde suchen in Hamburg und dann dort vorbeikommen. Aber Partnerschaften, das finde ich mega spannendes Thema, lass doch da direkt reingehen. Warum ist das für euch relevant? Als Marke, als Unicorn, als Brand? Hat es ja wahrscheinlich eine Bedeutung, mit anderen Brands zusammen zu kooperieren, oder?
Ich könnte mich jetzt mit Event hinstellen und sagen, wir sind die geilsten und wir sind 1,5 Grad und kauft bei uns. Das sind wir aber nicht. Und so habe ich bisher auch noch nie Veranstaltungen umgesetzt. Ich bin der Meinung, dass du durch Partnerschaften, gute Partnerschaften, einen deutlichen Mehrwert umgesetzt bekommst. Ob das die Reichweite ist, die man sich teilen kann, ob das neue Eventformate sind, die man umsetzen kann, das ich sehe da ausschließlich eigentlich noch einen Mehrwert, mit guten Partnern zusammenzuarbeiten. Und das haben wir dieses Jahr bisher auch ganz gut umgesetzt.
Ich glaube, also ich finde das Thema so spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass viele immer noch mit so einem Wettbewerbsgedanken rangehen, was die eigene Marke betrifft. Und das hängt ja viel damit zusammen, dass dir immer empfohlen wird, positionier dich stark und du musst dich von der Konkurrenz abheben und so weiter. Und ihr macht ja praktisch, ihr weitet ja euer Feld, also eure Partner, Partnerinnen sind ja nicht alle aus dem Energiebereich, sondern das sind ja also ganz andere Lebensbereiche. Habt ihr trotzdem eine Vorgabe, wonach ihr Partner auswählt? Oder ergibt sich das über Kontakte oder wie kann man sich das vorstellen?
Komplett nach Bauchgefühl, bin ich ehrlich.
Cool.
Also ich höre auf mein Bauchgefühl und schaue, welche Brands zu uns passen könnten. Die modern sind, die jung sind, die laut sind, die vielleicht ein bisschen frecher und provokanter sind als andere Brands. Ich glaube, so danach gehe ich.
Und wie wirbst du? Also was bekommen die anderen jungen, coolen Brands von euch?
Ich glaube, das kann jeder bestätigen von den Brands, mit denen ich dieses Jahr zusammengearbeitet habe, dass ich im First Call gesagt habe, ich möchte, dass beide Seiten glücklich sind mit unserer Partnerschaft. Es ist ein Geben und Nehmen und ich möchte, dass ihr genauso viel reingibt wie wir, damit das dann auf Augenhöhe ist und dass beide Seiten damit halt auch happy sind. Ob das gemeinsam Content ist, dem gemeinsamen Social Media posten, ob das der eine gibt Goodiebags mit rein, der andere bezahlt das Catering, die andere Person hat nochmal gute Kontakte für eine Speakerin oder einen Speaker. Das ist ein Geben und Nehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht so ist, und das hatten wir dieses Jahr auch 3-4 Mal, wo man das Gefühl hatte, dass der Partner, die Partnerbrand, unsere Reichweite primär abhaben wollte und unsere Kontakte und unsere Location und Sophia als Speakerin, ohne was mit reinzugeben. Entweder merke ich das sehr früh und sage dann das Event auch ab, oder ich merke es erst vor Ort und weiß dann für mich, dass es dann halt auch das letzte Event war.
Ja, krass, aber das finde ich spannend, dass ihr auch solche Erfahrungen macht. Also wünscht man natürlich niemandem und im Idealfall ist es immer auf Augenhöhe und Win-Win für alle Beteiligten. Aber klar, man ist ja wahrscheinlich vorher nicht gefeit, nicht auch mal so eine Erfahrung zu machen.
Ja, wir hatten 2-3 Events, wo wir uns dann halt auf das Gästemanagement von den Partnerbrands ausgeruht haben, sage ich jetzt mal so, oder vertraut haben und dann waren halt wirklich nur 3-4 Personen da.
Okay.
Das ist halt nicht unser Anspruch. Also bei 3-4 Personen würden wir kein Partner-Event umsetzen wollen. Bei Info-Events schon, auch wenn 3-4 Personen vor Ort sind oder auch nur 2, ist das schon ein großer Mehrwert, weil der Vertrieb sich dann auch wirklich auf die einzelnen Personen konzentrieren kann und du wirklich eine persönliche Betreuung bekommst, persönlicher als wenn halt zum Beispiel 30 Kunden vor Ort sind beim Info-Event. Beim Partner-Event ist das halt schon was anderes. Wir hatten dieses Jahr, soweit ich das im Kopf habe, ausschließlich Events, die zu 80-90% gefüllt waren. Bei 3-4 Personen bringt das halt nichts.
Ja, da kriegst du nicht mal gute Bilder zustande, die du später teilen kannst. Und eine gute Geschichte auch nicht. Wie stark ist denn so die Anforderung an Events? Also musst du Rechenschaft ablegen? Oder allgemein hast du das Gefühl, es ist sinnvoll, über das Thema überhaupt zu reden? Und noch kurz als Kontext, ich frage das, weil Vince und mir das natürlich auch immer begegnet. Man kann irgendwie im Social-Media-Marketing-Bereich ganz einfach sagen, so viel Geld rein, so viel Umsatz zurück. Bei Marke ist es was völlig Abstraktes. Kannst du auch irgendwelche Kennzahlen raussuchen. Aber das meiste ergibt sich ja dann erst auf die nächsten Jahre betrachtet. Und Events stelle ich mir gerade zum Teil, also abgesehen vielleicht vom Ticketverkauf oder was auch immer, ist ja wahrscheinlich oder eine ähnliche Rechnung, die man eben nicht aufmachen kann, wo es auch eher abstrakte Zahlen sind und so eine gefühlte Brand-Awareness, die man bekommt.
Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich glaube, das können auch bei uns intern alle bestätigen, dass Events schon ein wichtiger Teil unserer Marketingstrategie sind. Wir stellen uns nirgendwo auf Bühnen, während Veranstaltungen oder auch extern auf Konferenzen und sagen, ihr müsst, das ist unsere Wärmepumpe, wir sind die geilsten, das ist der beste Weg, sondern wir versuchen die Menschen halt auch emotional abzuholen und weniger so Richtung diesen Zwang zu gehen, den du da teilweise mitbekommst, sondern eher die Menschen emotional abzuholen, das Klimaschutz und Nachhaltigkeit tolles Thema ist und sowas spannend ist und halt vor allem auch Spaß bringt, neben den ganzen Verboten, die man halt aufgrund der politischen Lage aktuell auch so mitbekommt.
Da einfach der Hauptmehrwert ist einfach, von euch eine gute Wirkung zu hinterlassen, oder? Also dafür scheint es ja gerade perfekt zu sein. Und ihr macht Nachhaltigkeit zur geileren Party, was ja auch ganz oft empfohlen wird.
Ja, also ich würde sagen, klar beziehen wir das natürlich auf uns selbst auch als Marke 1,5 Grad, aber wir versuchen das auch allgemein weiterzugeben, das Thema. Natürlich wäre es schön, wenn man bei uns Produkte kauft, weil wir natürlich die besten haben. Und Heartbeat AI ist auch ein wirklich sehr spannendes und wirklich tolles Produkt. Aber am Ende geht es halt darum, dass wir gemeinsam halt den Klimaschutz weiter stärken und umsetzen. Und es ist einfach unfassbar, wie einfach dieses Thema Klimaschutz komplett untergeht. Ich verstehe das nicht. Also so länger ich jetzt an diesem Thema bin und auch die politische Situation mitbekomme und auch mit Menschen rede, das Thema ist einfach nicht präsent. Gar nicht. Und weil halt viele Klimaschutz, Nachhaltigkeit mit so einer Verbotsstimmung aufgenommen haben, ist es halt wichtig, dass wir das ganze Thema halt mit Spaß an die Menschen bringen. Daher zum Beispiel auch OMR Wave, wo wir dann halt auch einfach mal ein Techno-Wave veranstaltet haben mit 1000 Gästen. Oder ein Weinbar-Pop-Up machen oder eine Live-Art-Vernissage machen und einfach gemeinsam mit den Menschen halt zeigen, dass das halt auch Spaß bringt, das ganze Thema.
Ich finde das jetzt gerade spannend, was du und wie du das gesagt hast, weil in einer von der letzten Folgen ist so bei uns das Thema Haltung zeigen als Marke gegangen. Und ich bin eher so ein bisschen dagegen gewesen, genau aus dem Grund, weil es heute vielfach, oder weil man es halt vielfach so mitkriegt, dass man als Marke, wenn man eine Haltung hat, eine starke, oft Gefahr läuft, dass man halt so mit dem erhobenen Finger kommt und nur man selber ist gut und alles andere ist schlecht. Und ich finde das jetzt, das, was du erzählt hast, eben genau so ein positives Beispiel, wie man auch mit so einem heiklen, kritischen Thema einfach locker und positiv umgehen kann und halt eben, wie soll ich sagen, nicht immer, weiss ich was, predigt, sondern es einfach als normaler Standard zeigt. Oder? Darum finde ich das jetzt wirklich spannend, wie du das sagst, dass das bei euch einfach so selbstverständlich ist und das auch so gezeigt werden soll, aktiv.
Also ich kann, glaube ich, sagen, und dazu habe ich meinen LinkedIn-Artikel auch geschrieben, ich kenne kein Unternehmen, bei dem wirklich so viele Menschen, also gefühlt alle bei uns im Team, die Mission im Kopf haben. Mhm. Und gemeinsam, also ein gemeinsames Ziel auch haben. Natürlich geht es darum, dass wir wirtschaftlich sind und dass wir auch Umsatz machen und dass wir unsere Produkte verkaufen. Aber es geht auch um unsere Mission, die Welt besser zu machen und die Klimaerwärmung halt zu reduzieren durch unsere Produkte, die wir natürlich verkaufen möchten.
Aber schon purpose-orientiert, also da steckt ja was Größeres dahinter. Hast du das Gefühl, wenn du gerade so sagst, alle stehen dahinter und ziehen mit, dass da die Marke oder die Brand einen maßgeblichen Teil dazu beiträgt, dass das eben für alle so klar ist? Du musst jetzt ja sagen, du bist in unserem Podcast, ne?
Ja. Okay. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie das in anderen Unternehmen war. Da war zwar das Produkt vielleicht mal cool und man ist vielleicht wegen dem Team geblieben oder vielleicht weil das Gehalt auch gestimmt hat. Aber bei uns bin ich wirklich sehr motiviert, die Arbeit zu machen für ein gemeinsames Ziel bei uns im Unternehmen. Also ich muss sagen, mein Vater arbeitet seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren gefühlt in der Solarbranche. Und ich dachte immer, was ist das für ein langweiliger Haufen? Also von Marketing für die ganze Außenwahrnehmung, das hat so viel Potenzial, dieses Thema halt wirklich an die Menschen zu bringen und denen auch zu zeigen, dass es halt Mehrwert hat. Man spart halt nicht nur Strom und Stromkosten, sondern man macht halt auch was für den Planeten. Und für die Enkel und für die Enkel der Enkel, das ist halt schon schön.
Ja, und das, ich glaube, da kann der Marke echt viel bewirken. Ich denk irgendwie die ganze Zeit hier so, ich wohne ja auf dem Schweizer Dorf, wenn man so will. Und bei uns, wir haben auch eine PV-Anlage auf dem Dach. Das ist eher so ein reines Männerthema, ne? Da kommt irgendwie der Elektriker vorbei und der Dachdecker und die gucken sich das an und fachsimpeln, welcher Balken wie viel trägt und wie groß die Anlage sein sollte und so. Aber das ist nichts Emotionales. Also so dieses Storytelling, was du gerade aufmachst, du baust das irgendwie für die Enkelkinder, kommt da nicht drin vor. Du baust das, weil der Strom dann günstiger ist, weil du ein bisschen was einsparen kannst und die Anlage hat die Spezifikation und sowas. Also so ein rein emotionsloses, technisches Nicht-Event, wenn man so möchte, sich die zu bauen, wo ich mir auch denke, also das erstens kostet es einen Haufen Geld und zweitens soll das Ding lange laufen und ich als Hauseigentümer und meine Frau auch, wir wollen, also für uns ist es ein großer Schritt, ne? Und das kommt einfach überhaupt nicht rüber. Und wenn ich mir Marketing so in der Branche, in der Solarbranche anschaue, gibt es das einfach kaum. Also die sind die immer gleichen Bilder von Hausdächern bei Sonnenschein und mehr nicht. Und die meisten Leute, also ich habe ja auch ein paar Unternehmen angesprochen, auch auf Messen gefragt, die sind alle an der Belastungsgrenze. Also alle haben zu viele Anfragen, kommen nicht hinterher, deswegen brauchen und wollen die überhaupt kein Marketing. Die wollen einfach am liebsten in Ruhe gelassen werden, alle sollen pünktlich zahlen, die wollen ihre Sachen machen und das war's. Also Marke kannst du da komplett abschminken, hier zumindest.
Ja, also ja, wir sind gerade dabei, tatsächlich auch das Thema Handwerk bei uns mehr in den Vordergrund zu rücken. Auch im Content, um zu zeigen, was für ein cooler Beruf eigentlich das Handwerk ist. Weil es halt auch eine Branche ist, wo du halt auch wirklich viele offene Jobs hast. Heutzutage möchte jeder gefühlt Marketing arbeiten, ich bin schuldig, DJ werden, aber halt coole Jobs machen, wobei es halt auch noch so viele andere coole Jobs gibt, wie zum Beispiel das Handwerk und da wollen wir zum Beispiel gerade auch mit unterschiedlichen Content-Strategien dem Thema einfach Sichtbarkeit geben. Und nicht nur das Handwerk an sich, sondern halt auch weiblich gelesene Personen im Handwerk. Da gibt's unfassbar viele tatsächlich.
Ich finde das spannend, wenn ich da schnell einhaken darf, weil das kenne ich jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Schweiz. Bau, Gastro, jetzt zum Beispiel auch Garagen, Oldtimer, wo ich halt so ein bisschen drin bin. Die haben alle das gleiche Problem. Sie gehen unter in Arbeit, aber finden keine Leute. Und sie ruhen sich alle auf der Stammtisch-Aussage aus, die Jungen wollen nicht. Oder es hat keine Fachkräfte. Oder anstatt, dass sie halt einfach einmal zwei Ecken weiterdenken und vielleicht halt eben einmal ihr Handwerk, ihr inneres Feuer, das sie haben, einmal eben bei einem Event teilen, vielleicht einmal in eine Schule gehen. Weil von 20 Nasen hast du immer jemanden, der handwerklich interessiert ist. Und wenn du so eine junge Person, die ja eigentlich ein mega Potenzial ist für ein Unternehmen, wirklich packst mit einer Emotion, mit deiner eigenen Leidenschaft, dann sicherst du dir eigentlich für dein Unternehmen für sehr lange Zeit gute Fachkräfte, die du selber ausbilden kannst. Und dort sehe ich ein riesen Potenzial, das aber die meisten völlig verfehlen. Also es wird nicht ein bisschen daran gedacht.
Ich habe tatsächlich auch, ich muss gerade an ein Projekt denken von der Julia, die ich mal auf einen Cheftreffgipfel dieses Jahr im April kennengelernt habe, von Live Teach Us. Das ist eine Plattform, wo Schulen sich melden können, wenn Lehrer ausfallen, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen, und wo man sich dann anmelden kann und diese Ausfallstunden quasi besetzen kann mit eigenen Themen. Und da hatten wir tatsächlich auch schon intern das Gespräch, dass es halt auch eine super Plattform wäre, dort Menschen aus dem Handwerk von uns zu platzieren, um den Kindern zu zeigen, was es eigentlich noch so coole Jobs gibt. Weil durch Social Media siehst du halt natürlich DJs und Creator und zig andere coole Jobs, die man halt auf Social Media gerade halt so sieht. Aber das Handwerk geht da halt schon unter und auch ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel auch die Pflege oder es gibt so viele Jobs, die leider durch Social Media untergehen und halt auch wirklich cool sind. Und ich glaube, dass das halt auch eine ganz coole Plattform ist, um halt auch den Kindern halt andere Jobs halt näher zu bringen.
Ja, also für alle, die jetzt aus dem Handwerk zuhören bis hierher, bucht euch doch einfach Chris, macht einen Rave kurz bevor Anmeldungsende ist für das neue Ausbildungsjahr, dann gewinnt ihr die richtigen Leute. So, und dann postet das auf TikTok, dann geht das Ding viral, weil ihr seid hundertprozentig der einzige Handwerksbetrieb, der das machen würde. Oh, so, das ist eigentlich so einfach, ne? Weil ich denke auch hier bei mir vor Ort in Interlaken, so die Veranstaltungen, die es gibt, das ist meist irgendeine Versicherung eröffnet eine neue Filiale, dann gibt es den Tag der offenen Tür am Wochenende, da liegen die Flyer aus, dann gibt es ein Glücksrad, es gibt ein paar Luftballons und gut ist, also es ist wirklich so, ach, es ist so ein reines Werbeevent und natürlich gehst du da nicht hin, auch wenn es da Kinderschminken gibt und du Kinder hast, weil du genau weißt, irgendein Versicherungslulu steht danach neben dir, will dir irgendwas aufschwatzen, dir irgendwas verkaufen und es fühlt sich einfach maximal unangenehm an. Aber das ist so, ich überlege die ganze Zeit, woran es liegt. Ich hätte jetzt irgendwie aus dem Bauch raus gesagt, es ist, glaube ich, so ein großer Perspektivwechsel, weg vom als Marke die ganze Zeit ich zu denken, hin zu, was wollen denn Leute wirklich und wie kann ich Leute irgendwie erreichen, zuhören und zusammenbringen.
Ich meine, wenn du selber in der Marketingbranche bist, bist du halt selber auf sehr viele Events unterwegs. Und wir alle waren ja schon auf sehr vielen Panel-Talks. Du kommst rein, guckst dich um, nimmst dein typisches Lachsbrötchen in die Hand, hörst Themen zu, ohne dass die Speaker oder Speakerinnen sich damit überhaupt auseinandergesetzt haben, beziehungsweise du hast das Gefühl, die rappern einfach nur ihren Text runter und gehen danach direkt wieder. Und das war's. Und durch diese Erfahrung von diesen ganz vielen spannenden Events, die es so in der Branche gibt, haben wir gesagt, dass wir halt die Menschen halt einfach emotional abholen wollen und es halt einfach anders machen wollen. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit der Female Future Festival ein ganz cooles Event, wo es darum geht, wieder echte Verbindungen aufzubauen neben Social Media, weil es halt einfach alles so anonym ist. Man sieht zwar ein Bild und schreibt, aber so eine richtige Verbindung baust du halt da auch nicht auf. Und da hatten wir vielleicht auch zwei Tattoo-Artists zum Beispiel sitzen. Und das kam super cool an. So kleine Überraschungen auf Events machen halt schon einen Unterschied.
Wirklich den Raum geben, oder? Den Leuten. Ich hatte jetzt auch bei dem letzten Event, wo ich war, gab es einfach eine wahnsinnig lieblose Moderation. Die hat auch bloß so die Agenda runtergerattert und danach waren alle weg. Und es bleibt wirklich wenig übrig. Wenn ich so daran denke, was ein gutes Event ausmacht.
Also ich möchte halt von deinem Thema emotional abgeholt werden. Du musst die Leute einfangen. Du kannst nicht einfach irgendein Thema erzählen, wenn die Leute das halt nicht fühlen, weil du halt einfach keine Leidenschaft dabei hast, wie du das Thema rüberbringst. Also da kannst du mir sonst irgendein Thema erzählen, egal wie cool das ist, wenn du mir nicht das Gefühl gibst, dass dich das wirklich interessiert und dass du mir Mehrwert mitgeben möchtest, dann schalte ich halt irgendwann ab.
Ja, vor allem wirklich, dass es um dich geht, oder? Also das, wenn wir auch nicht müde zu betonen, Vince und ich, so, es geht nicht um euch als Marke, sondern es geht immer um eure Zielgruppe. So, was ja. Wünscht die sich denn? Was hat die denn wirklich für Bedürfnisse? Und wer hätte das auch nur ein PV-Anbieter hier vor Ort gewusst, was ich als irgendwie Hausbesitzer mit ein paar kleinen Kindern und so als Grundbedürfnis habe, dann hätten die das anders verkauft. Hätten vielleicht sogar noch mehr verlangen können. Und das ist ja, also so ein Event, würde ich auch meinen, ist ja immer die Summe aller Teile, ne? Wie beim Branding im Großen, ist so ein Event im Kleinen ja auch, lebt es ja von der ersten Einladung hin bis zum Empfang. Das hatte ich auch mal bei dir aus einem Post gelesen. So, wenn alleine der Empfang lieblos ist, dann bist du ja schon direkt in der richtigen Stimmung drin, dieses Event nicht zu genießen.
Das ist ja wie in der Gastro, wenn du einen Türsteher hast. Also wenn der Türsteher ein Arschloch ist und die Leute nicht abholt und ein bisschen Humor hat, dann ist das schon mal schwierig. Hingegen, wenn du einfach einen Profi dort hast, ist die Chance da, dass einfach die Bude voll ist. Oder?
Du bist halt der Gastgeber von dieser Veranstaltung. Und genau. Wenn die Leute reinkommen und du schon abgefuckt bist und nicht richtig Hallo sagst und ja, komm rein und kein Hallo, schön, dass du da bist und nicht die Jacke abnimmst und nicht sagst, wo der Kühlschrank ist für die Getränke oder die Snacks oder schön, dass du da bist, habe ich schon keinen Bock mehr. Also ich meine, du möchtest ja, dass die Leute kommen und du möchtest ja den Leuten was erzählen und wenn du dann halt schlechter Gastgeber bist, dann habe ich ja schon keine Lust mehr.
Was denkst du, woran das liegt? Weil ich mir denke, wenn wir privat Gastgeber sind, geben wir uns ja auch Mühe. Also wir wollen ja auch, dass Freunde, Kollegen, die kommen, eine gute Zeit haben. Aber bei Events ist das so dieses klassische Business-Talk-mäßige, dass dann alle in einem anderen Modus unterwegs sind oder dass man Erwartungen erfüllen muss, die es eigentlich gar nicht gibt und die alle bloß nerven?
Ach, das sind unterschiedliche Punkte. Also das sind teilweise Unternehmen, die keine Eventmanager eingestellt haben und dann darf der Chief of Staff oder der Werki dann ein Event machen, weil die Chefetage das ganz gerne möchte, ohne dass da irgendwie Vorerfahrung herrscht. Oder auch damit, dass man einfach nur Menschen da haben möchte und sich gar nicht über das Eventkonzept halt Gedanken macht oder halt auch komplett die Details halt irgendwie außer Acht lässt. Es ist halt nicht einfach, ich lade Menschen ein und stelle da eine Person auf die Bühne und dann passt das schon. Da gehört halt wirklich von Anfang bis Ende halt auch deutlich mehr dazu.
Was sind denn so die relevanten Schritte, die man beachten sollte, wenn man so ein Event angeht? Vielleicht auch ganz von Anfang an gedacht, so wenn die Faktoren nicht erfüllt sind, dann lass es lieber und mach lieber kein Event, weil sonst geht es eh nach hinten los.
Naja, also Punkt 1 ist, du musst schon selber zu dem Event-Konzept stehen. Also wenn du da halt darüber Gedanken machst und sagst, ist okay, dann lass es. Meine Meinung. Also man
würdest
sollte
du
schon
selber
halt
gerne auf dein Event gehen? Ist so die
ja,
Frage.
Ja, oder? Also ich mache nur Events, wo ich persönlich daran, also mich in den Gast hineinversetze und überlege, wäre ich als Gast happy bei diesem Event? Habe ich Spaß oder gehe ich mit und gehe ich mit Mehrwert daraus? Wenn ich halt darüber nachdenke und denke so, nee, nicht wirklich, dann muss ich halt am Eventkonzept arbeiten oder lass es halt.
Wäre Punkt 1. Wie würde es dann weitergehen?
Wäre Punkt 1. Naja, zum Beispiel die Partnersuche. Das Thema hatten wir ja schon. Gute Partner sind auf jeden Fall ein starker Mehrwert für eine Veranstaltung. Ob das jetzt für die Reichweite ist oder für die Umsetzung vor Ort. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit den Partnern zusammenarbeiten kann. Dann ist das Thema Budget natürlich auch eine spannende Frage. Man sollte da schon einen kleinen Puffer mit einbauen. Wer im Eventmanagement ist, der weiß, es passiert immer irgendwo ein kleines Feuer, was man löschen muss und was man nicht mit eingeplant hat. Und man sollte da einfach realistisch sein. Also zu sagen, 100 Euro für eine Veranstaltung, das, nee, so klappt das nicht. Belegte Brötchen halt zu, beim Bäcker halt zu holen und die auf den Tisch zu stellen und zu denken, so, ja, das passt schon. Nee. Natürlich halt auch schon vorab emotional die Menschen halt abholen, promoten von den Events, bisschen anteasern, was vor Ort passiert, starke Speakerinnen auf jeden Fall zu buchen. Und das müssen auch nicht welche sein mit unfassbar viel Reichweite, sondern welche, wo du das Gefühl hast, dass sie halt auch wirklich das, was sie sagen, auch fühlen oder bei Spaß haben, bei den Themen, die sie halt rüberbringen. Und halt auch die Umsetzung vor Ort. Das Thema hatten wir eben, wenn du halt schon abgefuckt bist an der Tür und eigentlich keinen Bock hast, da zu stehen und die Leute zu begrüßen, dann lass es halt. Also ja. Am liebsten würde ich dann halt schon als Gast wieder umdrehen. Und die Nachbereitung ist halt auch wichtig. Also ein Recap bei LinkedIn oder Instagram zu machen, sich bei den Gästen zu bedanken, bei den Speakerinnen, bei den Partnern, ist auch sehr wichtig. Das haben wir zum Beispiel auch nach der OMR gemacht. Da haben wir uns mit jedem Partner nochmal hingesetzt, nochmal ein Feedback-Gespräch aufgesetzt, gefragt, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut, woran können wir noch arbeiten, haben uns bei den Gästen bedankt. Im Team haben wir uns auch bedankt. Also halt diese Nachbereitung von Veranstaltungen wird halt auch sehr oft unterschätzt.
Ja. Was denkst du so vom Zeitrahmen her? Wie viel Zeit sollte man für die Vorbereitung, bis das Event dann steht, einplanen? Und was wäre so das Minimum? Also mindestens eine Woche, damit alle Bescheid wissen? Oder was wären die Zeiten?
Ja. Also es gibt so ein, zwei Kandidaten bei uns, die eine Woche vorher das Event promoten und sich dann wundern, warum da zwei Leute vor Ort waren. Jedes Mal. Okay. Jedes Mal.
Es wird immer wieder ausprobiert, das ist gut.
Ja. Unsere Partner-Events, also das sind teilweise auch spontane Ideen, was Event-Konzepte angeht, wo wir vom spontanen Gefühl her einfach plötzlich Bock drauf haben. Aber ich plane schon 2 Monate vorab das Event-Konzept, dann werden die Grafiken bei uns umgesetzt, die Landingpage wird umgesetzt, Social Media wird geplant. Und spätestens 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn gehen wir in die Promo mit rein.
Das war bei OMR. Dass sich das einfach frei halten können, ne?
Ja. Ja, das war dabei der OMR jetzt was anderes. Da war halt schon ab, ich glaube, im Mai war die Veranstaltung ab Februar schon angeteasert. Wir mit ab und zu mal so kleinen Grafiken und Step by Step bis Mai immer mehr Überraschungen aus dem Ärmel gezaubert, was wir halt vor Ort geplant haben, damit wir halt auch ein bisschen FOMO kreiert haben. Aber das ist natürlich eine große Veranstaltung, das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, aber das ist also für alle, die das nicht mitbekommen haben, das hieß ja Betriebsgeheimnis und ihr habt das sehr, sehr lange als Betriebsgeheimnis gelassen, was es wird. Und wie du gerade meintest, ne, Stück für Stück immer was Neues geteasert, in welche Richtung das gehen könnte, bis dann, ich weiß gar nicht mehr, wann ihr jetzt letztlich final veröffentlicht hat, was es werden wird? Wie?
Gar nicht, tatsächlich.
Gar nicht, okay, gut.
Wir haben bis zum Tag selbst nicht kommuniziert, was das genau für eine Veranstaltung ist, außer dass wir im Mojo Club sind. Und man hat schon im Line-Up, was wir teilweise veröffentlicht haben, schon ahnen können, was wir vorhaben. Aber man hat es vor Ort gesehen, dass es halt einfach ein Rave war, den wir veranstaltet haben.
Ich finde das lustig, weil rückblickend jetzt, es ist ja noch nicht ewig lang her, aber die Geschichte schreibt sich ja dann meist in den Köpfen. Und alle verbinden das mit, es war geheim und irgendwann wusste man, es ist ein Rave. So hatte ich das jetzt zumindest gerade im Kopf und du meintest ja gerade richtigerweise nie. So, wenn du vor Ort warst, weißt du es. Aber die Geschichte hat sich ja nach dem Event dann selber weitergeschrieben. Also dann, alle Leute schienen ja dort so eine gute Zeit zu haben, da war LinkedIn und Instagram für ein paar Tage voll mit den Eindrücken davon.
Es war halt, also es fängt ja damit an, dass meine Vorgesetzte gesagt hat, hey, wenn du Bock hast, können wir halt zur OMR wieder ein Zeitevent machen, aber letztes Jahr lief nicht so cool, denk dir mal was Richtiges aus. Und dann war da halt dieser Gedanke im Kopf, ehemaliger Raver, jahrelang in Hamburg feiern gewesen und auch in Berlin im Berghain und KitKat, ist da halt einfach dieser Gedanke im Kopf gewesen, ja, dann lass es doch einfach zur OMR ein Rave machen. Ich meine, die Marketingbranche nimmt sich halt eh schon teilweise viel zu ernst und die ganzen Zeit-Events zur OMR sind für mich das Spannendste an der ganzen OMR. Ich möchte damit nicht die OMR judgen. Ich finde das für den Standort Hamburg super wichtig und für das krass, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich war 2011 auf der ersten oder zweiten OMR damals. Da waren 150 Leute im Docks. Also, dass sie mittlerweile fast 70.000 Menschen nach Hamburg locken. Die komplette Stadt ist im Ausnahmezustand. Das ist halt schon wirklich, also Respekt und Hut ab, was die Jungs und Mädels da auf die Beine gestellt haben. Naja, und irgendwann wurde die Idee größer und größer und größer. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich habe gerade den Mietvertrag für einen Motocoup gebucht. Und also, hä, wie groß ist der denn? Ja, also da passen 1.000 Leute rein. Und dann haben wir so langsam gemerkt, dass das doch ein bisschen eskaliert ist, dieses Konzept, und größer geworden ist und größer geworden ist. Und ja, jetzt sitzen wir an der Planung für die zweite Edition.
Richtig cool. Also macht sich Mut auf jeden Fall bezahlbar, oder?
Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass im Nachgang, im Nachgespräch meine Vorgesetzte, meine Chris, hör auf dein Bauchgefühl. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Aussage, einfach den Mut zu haben, Konzepte, die man im Kopf hat, umzusetzen, auch wenn man eigentlich denkt, das kann ich eigentlich nicht machen, und dann doch umzusetzen. Das war halt Betriebsgeheimnis, das war das beste Beispiel dafür, dass es halt auch wirklich eine gute Idee war, es umzusetzen. Genauso wie auch das Thema Movement aktuell genauso ein kleines Thema war, nur eine kleine Idee war, auf dem Samstag auf dem Sofa. Und wir es einfach einen eigenen Social Sport Club haben und nächstes Jahr global 200 Sportevents umsetzen.
Also, liebe Marken da draußen, vertraut euren Mitarbeitenden, hört denen zu, was die für richtig empfinden und fördert Mut, würde ich jetzt so mitnehmen, zusammengefasst. Aber du hast ja eh für die Zukunft, und deswegen bin ich da vor allem auf LinkedIn so auf deine letzten Beiträge angestoßen, hast du ja eine ziemlich klare Prognose im Kopf, was uns die nächsten Jahre erwarten wird und warum Events da ein sehr, sehr relevanter Teil sein wird. Magst du das nochmal zusammenfassen, was du so als Tipp abgibst?
Meine Trendprognose, Freunde der Sonne, für alle, die zuhören, ist, dass 2026 das Eventjahr wird. Ich glaube, nach Corona hat sich das alles halt auf das Internet verschoben. Wir haben Online-Spiele gespielt, wir haben zusammen gefacetimed, wir haben Google Meet und Teams gehabt, worüber wir kommuniziert haben, teilweise auch richtige Hybrid- oder beziehungsweise keine Hybrid-, sondern Online-Events umgesetzt. Und ich glaube, das hat seinen Peakpunkt erreicht und ich glaube, dass nächstes Jahr wirklich das Event wird, das Jahr wird für Events wieder vor Ort, weil die Menschen halt wieder dich als Brand fühlen möchten. Die möchten wissen, wofür du stehst, möchten dich erleben und auch mitgerissen werden bei dem, was du vorhast. Das hat auch Enkime bereits sehr gut verstanden. Das ist eine Creator-Agentur, die auch Partner bei der OMR waren, bei unserem Zeitevent. Und deren Creator sind online sehr gut vertreten, aber machen halt auch mittlerweile Events, wie Jenko zum Beispiel mit seiner Hausparty. Komplette Eskalationen, wenn man sich den Content danach mal angeguckt hat. Die haben es auf jeden Fall verstanden. Und man merkt auch, dass Creatorinnen auch mehr auf Events setzen, um halt auch einfach die Community halt zu stärken. Aber das ist halt auch einfach wichtig zu verstehen, ein Like ist nicht deine Community.
Wie würdest du denn Events da einordnen? Also ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren geht gefühlt jeder größere oder mittelgroßer Podcast auf Live-Tour, was ja auch eine Art Eventreihe ist, dann demzufolge. Es gibt halt die klassischen Events, die wir alle kennen. Das ist wirklich, wie ich vorhin meinte, Versicherung zieht um, hat einen neuen Standort, macht Tag der offenen Tür und so weiter. Denkst du, auch da wird es in den Formaten mehr Mut für Neues geben oder braucht es jetzt gerade den Mut oder muss man Bestehendes neu hinterdenken? Also so klassische Konferenzen und so, haben die überhaupt noch eine Zukunft? Was denkst du da?
Ich denke, dass viele Eventkonzepte nicht bedacht sind. Die Leute wollen halt einfach wirklich vor Ort was erleben. Es geht nicht mehr darum, dass du dir ein Panel anhörst und dann wieder gehst. Die Leute wollen wirklich halt auch vor Ort nach Hause gehen und sagen, ey, ich habe ein Tattoo am Arm. Oder es gibt, also wir haben so viel gemacht zum Beispiel auf unterschiedliche Veranstaltungen von Goodie Bags mit Nevernote zu, also es sind Kleinigkeiten, die wirklich schon den Unterschied machen. Man muss das gar nicht so groß denken, man muss keine OMR-Way veranstalten. Es kann eine Goodie Bag sein mit 5, 6 Produkten, die wirklich gut ausgewählt sind. Es kann einfach mal eine Hotdog-Party sein, anstatt dieses typische Catering, was du sonst halt auf Veranstaltungen hast. Es kann ein Kaffeewagen vor der Tür sein, es kann eine kleine Fotoecke sein mit einem Polaroid-Fotoautomat. Ich glaube, manche zerdenken sich das auch so sehr, dass es eigentlich so leicht halt bei einem Event, bei einem kleinen Event halt schon Mehrwert zu generieren.
Ich glaube, das ist wichtig, was du vorher gesagt hast, auch einfach immer noch mal auf das Bauchgefühl hören und sich auch mal etwas trauen, anstatt dann wieder alles zerdenken und oh, kann ich echt?
Auf das Bauchgefühl hören.
Ja, genau.
Ein relevanter Teil des Ganzen ist dann aber schon auch Community, oder? Also dass Marken durchaus noch bewusster irgendwie mit der Zielgruppe interagieren sollten, die wahrnehmen, sodass sich auch die Zielgruppe untereinander kennenlernt. Das passiert ja nun mal auf einem Event. Also es passiert nicht, wenn du bei einem Panel-Talk bist, gehst rein, erfährst das Wissen, was du in YouTube viel zusammen oder besser zusammengefasst bekommen hättest und gehst wieder, sondern es geht ja auch darum, dass sich Menschen untereinander wahrscheinlich kennenlernen. Und wenn du dann Gastgeber bist als Brand im Hintergrund, schaffst du ja auch das Vertrauen. Also irgendwie sehe ich da nur Vorteile drin und würde mich jetzt nach der Folge fast fragen, warum machen das nicht alle Unternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Okay, wollen wir sie nochmal fragen. Warum macht ihr das nicht? Also ist ja eigentlich nicht, klingt jetzt vom Zuhören so nach einer knappen Stunde nicht schwer, sondern einfach so, geht raus, hört zu und bringt die Leute irgendwie zusammen. Und sei es nur zu einer Pizza-Party am Abend. Es muss ja auch keine krassen Speaker-Listen geben und krasse Interaktionen. Manchmal kommen ja Leute einfach nur, um sich live vor Ort zu treffen oder irgendwas zu entdecken.
Also ich meine, wir haben jetzt mit 2 Jungs aus Hamburg ein Weinbar-Pop-Up geplant für den 2.10. in Hamburg. Wir haben einfach eine offene Weinbar. Du kannst Weinflaschen, das Etikett, selber mit Wachsmalstiften bemalen. Und wir haben einen Tattoo-Artist vor Ort. Es geht nicht unbedingt dort um unsere Produkte wie Wärmepumpe oder PV-Module, sondern es geht halt darum, dass wir unsere Community zusammenbringen in unseren Ort, den Schurm in Hamburg, und da einfach gemeinsam einen schönen Abend verbringen. Es ist halt wirklich eigentlich relativ simpel. Und vor allem, ein Event muss halt nicht immer 10, 20, 1.000 Euro kosten. Also man kann das schon für wirklich wenig Geld mit starken Partnern umsetzen können.
Aber ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, wo viele ja gar nicht dran denken oder vernachlässigen. Eben wie du sagst, ein Event muss nicht immer auf Teufel komm raus um die Firma gehen oder um ein Produkt oder was der Gucker weiß, sondern es kann auch einfach einmal ein Dankeschön sein. Einfach ein gemütlicher Abend als Miteinander, vor allem nach Zeiten wie Corona. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo halt viel ja nicht gesehen oder gar nicht auf dem Schirm haben, habe ich das Gefühl.
Also wie gesagt, die meisten Events, die ich veranstalte im Marketingbereich, mal abgesehen von diesen ganzen Info-Events bei uns an den Standorten, da geht es nie darum, dass wir halt unsere Produkte in den Vordergrund stellen. Also unsere Mission auf jeden Fall und auch warum, also natürlich auch schon ein bisschen um Heartbeat AI. Aber es geht halt darum, dass wir halt uns als Event halt einfach sichtbarer machen und dass wir halt einfach dieses positive Gefühl halt auch nach außen bringen und halt auch einfach die Community stärken. Und was hat ein Rave mit unserer Wärmepumpe zu tun? Absolut gar nichts. Aber wir wollten halt einfach nur gemeinsam mit der Community halt einfach Spaß haben. Und es bleibt dann halt auch bei den Menschen hängen. Also so ein Verkaufsevent, sage ich jetzt mal, für jüngere Zielgruppen, die noch kein Haus haben, sondern einfach um denen halt das Thema näher zu bringen, ne, ich würde da aufstehen und gehen. Also das, ich kann mir nichts Langweileres vorstellen. Gerade jüngere Generationen wollen halt was erleben, wollen Spaß haben, emotional abgeholt werden. Und da muss man sich halt einfach schon ein, zwei Sachen einfallen lassen.
Wie wichtig ist denn für diesen ganzen Gedanken Community-Events eine starke Marke als Fundament? Also würdest du meinen, könntest du auch, wenn es das gar nicht so gibt, also wenn gar nicht so klar ist, wofür das Unternehmen, die Marke, die Brand steht, oder wäre das so die Basis, die es braucht, um dann nach draußen zu gehen?
Wenn die Leute nicht wissen, worum es eigentlich bei dir als Marke geht, hast du auch noch keine Community.
Gute Antwort. Der hätte jetzt von Vince kommen können. Gut gemacht. Und hast du das Gefühl, es braucht so konstante Elemente bei all den Events? Also vielleicht jetzt auch ganz konkret bei euch, gibt es irgendwie eine Konstante, es gibt immer einen Tattoo-Artist. der mit dabei ist, nee, oder irgendwas anderes?
Gar nicht. Also ich glaube, mittlerweile hat sich das etabliert in unserer Zielgruppe und auch in der Community, dass man einfach weiß, dass unsere Events mehr sind als ein Panel-Talk und dass man vor Ort immer was erleben kann und dass man halt auch einen schönen Abend hat. Also wir haben halt zum CSD ein Pop-Up gemacht mit Keller Kreuzberg und zwei Techno-DJs hingestellt und wir hatten teilweise, das darf ich gar nicht so laut sagen, falls meine Chefin jetzt zuhört, teilweise 200 Menschen halt da drinnen. Das war komplett abgefahren. Und das müssen nicht Menschen sein, die sich morgen eine Wärmepumpe kaufen, sondern die haben halt einfach 1,5 Grad für die nächsten hoffentlich Jahre als Brand im Kopf, was halt unsere Produkte angeht. Und irgendwann kaufen die sich mal ein Haus und irgendwann denken die, ach ja, ich war bei 1,5 Grad auf dem CST, auf dem Pop-Up-Store, das war mega cool, da frage ich mal nach, ob die mich mal beraten können.
Ja, und gleichzeitig, die haben alle Eltern und Familie und ein Umfeld. Und wenn sich das Umfeld das Haus kauft, wenn die Eltern irgendwas am Haus machen wollen und so weiter. Also ich glaube, als Marke denkt man viel zu schnell, viel zu eng und viel zu klein auf einer Ebene, anstatt einfach zu sagen, Leute, habt eine gute Zeit, wir bleiben irgendwie bei euch hängen und im Zweifelsfall denkt ihr am richtigen Augenblick an uns.
Ich wurde halt auch schon gefragt, wie man Events halt überhaupt skalieren kann. Es ist nicht der Fall bei meinen Partner-Events, dass dann halt 10 Leute sagen so, hey, ich will ein Angebot von euch haben und unterschreibe direkt und dann hast du halt deine Zahlen. Sondern es ist halt wirklich Step by Step die Marke bekannter zu machen und in die Köpfe zu bringen und emotional abzuholen und das unsere Mission zu spreaden. Wenn die, weiß ich nicht, Lisa auf unseren Ohm Airwave geht und zu Hause ankommt und sagt, ey, ich fahre von 1,5 Grad auf den Ohm Airwave, das ist mal mega cool, haben direkt die Eltern halt auch unseren Namen im Kopf. Und ich glaube, das ist Step by Step, Kopf für Kopf, unsere Mission halt einfach weiter voranbringen.
Aber eigentlich ist es ja schon auch sehr weit denkt, sehr weit plant. Also es ist ja schon auch strategisch, was ihr macht. Weil viel halt, gewisse Branchen, die denken halt recht kurzfristig. Eigentlich hinken sie immer hin und an. Sie räumen eigentlich immer der Scheissdreck zusammen von gestern. Und das, was ihr macht, ist ja schon sehr zukunftsgerichtet.
Du musst dranbleiben. Es gibt Standorte, die machen, hatte ich den Fall, ein Event, nachdem sie neu aufgemacht haben und die hatten halt 2-3 Leute da beim Info-Event. Haben gesagt, ja, das bringt ja nichts, dann brauche ich ja kein weiteres machen. Es ist halt die kontinuierliche Art und Weise, wie du halt die Events umsetzt. Wenn du das halt wirklich alle 2 Wochen machst, bekommen sie so Step by Step immer Reichweite und es spricht sich bei dir rum vor Ort und dann kommen halt auch und nach weitere Menschen. Also jetzt zum Beispiel für Betriebsgeheimnis, habe ich halt auch zig Brands angeschrieben, ob die Bock haben, halt dabei zu sein. Und die wenigsten haben ja gesagt. Und jetzt zum nächsten Jahr habe ich teilweise First Calls und im First Call wird mir zugesagt, dass man halt mit einem großen Paket als Partner dabei ist für nächstes Jahr. Es geht, glaube ich, wirklich darum, halt auch schon die Ausdauer zu haben, es halt wirklich kontinuierlich umzusetzen, um mehr Reichweite zu generieren. Und das bleibt dann auch nach und nach in den Köpfen. Oder sagen die Leute halt auch auf dem Dorf, ach, 1,5 Grad hat auch jeden Freitag ein Info-Event, lass da mal vorbeigehen.
Und das musst du durchziehen, ne? Also wenn das dann mal an einem Freitag nicht ist, dann hast du direkt wieder Karma-Punkte verloren bei den Leuten. Und wenn du es durchziehst, dann schafft das ja auch Vertrauen und eine Stringenz. Was würdest du denn so als Abschluss Brands, Marken da draußen noch mitgeben? So was ist denn vielleicht auch dein Wunsch, wovon es mehr geben soll oder was sie machen sollen?
Ich glaube, das Thema hatten wir beide ja auch schon bei WhatsApp einmal kurz. Das bekomme ich auch in vielen Gesprächen mit. Der Wunsch ist schon von mir und von vielen anderen, glaube ich, dass Brands sich wieder mehr trauen können, ein bisschen provokanter und frecher zu sein und vor allem auch mehr Haltung zu zeigen. Ich glaube, man war sich lange unsicher, wie man sich als Marke und als Brand positionieren soll. Ich glaube, jetzt ist auch so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man laut und selbstbewusst auch seine Haltung halt auch zeigen kann und halt vor allem auch dazu stehen kann.
Also ihr macht ja gerade vor als 1,5 Grad, wie man einfach seinen ganz eigenen Weg gehen kann. Ohne dass es ja jetzt revolutionär anders wäre. So, ihr mischt einfach auf eine spannende Art und Weise und seid mutig. Und ich habe das Gefühl, alle, die bei euch arbeiten, kriegen Vertrauen entgegengebracht, genau so weitermachen zu können.
Ja, ich glaube, man sollte sich nicht an Mitbewerber und Konkurrenz orientieren, was die machen, sondern halt seinen eigenen Weg gehen und nicht das Gleiche machen wie alle anderen halt auch. Und ich glaube, das schaffen wir ganz gut mit eigenen Eventkonzepten und auch Marketingstrategien. Und ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Vince, hast du noch Fragen?
Dusige. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber
du, Jans, ich extrem,
Jans, also ich finde es extrem spannend, das Thema. Also was du jetzt auch am Schluss gesagt hast, vielleicht noch, Marken fängt langsam an, sich wieder ein bisschen mehr trauen. Ich vermisse ja sehnsüchtig die Zeit, sag jetzt mal die Anfang 2000er, wo halt so die richtig geilen Werbungen gsi sind, wo halt auch grosse Marken die Eier hatten, halt auch mal einen in your face gegeben. Also zum Beispiel die Hornbach-Werbungen, die früher ein bisschen frecher gsi sind. Ja, ich bin eigentlich mega gespannt, hinsichtlich auf deine Prognose 2026, dass das immer mehr wieder in das Persönliche geht, vor allem von Marken. Weil ich glaube, das spürt man überall. Die Leute haben keinen Bock mehr auf das ständige Digitale, so dass das sich abschotten, jeder für sich, sondern die Leute wollen wieder raus. Und das wird, glaube ich, ein rechter Boom in den nächsten Jahren.
Ich hoffe.
Genau. Nein, also sonst, ich muss sagen, also ich habe es extrem spannend gefunden. Wirklich, danke, danke vielmal.
Ja, ich danke euch für die Einladung.
Immer gerne. Also wir holen dich sonst mal wieder als den Event-Papst hier bei uns in dem Podcast. Aber du, man muss einerseits dir mal folgen auf LinkedIn, um zu sehen, warum ich da in so hohen Tönen von dir mit schwärme und dich unbedingt als
gerne
Gast haben wollte.
Sag doch gerne, vielleicht auch, wenn jetzt irgendjemand Bock gekriegt hat oder einfach interessiert ist, wo kann man die finden, wie kommt man auf die zu? Sag gerne.
Einfach bei Instagram oder LinkedIn anschreiben. Meine DMs sind offen für alle.
Sehr gut. Also nutzt das und wie gesagt, ich kann wärmstens empfehlen, sich mal die aktuellsten LinkedIn-Beiträge von dir anzuschauen. Du wirst nicht müde zu betonen, was möglich ist mit Events und wie die Zukunft von Events aussieht. Und ich würde sagen, als letztes würde ich dir das Wort übergeben. Hast du noch letzte Wünsche für die Zukunft, für Brands, für Events?
Einfach mutiger sein, sich mehr aus sich raustrauen und zeigen, was man als Marke eigentlich ist und wofür man steht.
Finde ich gut. Danke dir vielmal.
Ich danke euch.
Wir hoffen, alle, die zugehört haben, denen hat es gefallen. Kommentiert gerne mal, wie ihr Brands bzw. Events in der Zukunft seht und was kommen wird. Und ansonsten, wie immer, viel Spaß beim Marke machen. Achso, und sag mal Bescheid, ob wir mehr Interviews machen sollen. Dann machen wir das nämlich weiter. Ansonsten warst du unser einziger Gast. Nein, wir haben noch andere vorbereitet, sowas nicht.
Ich komme auch gerne wieder.
Ja, sonst wirst du Dauergast, das geht auch.
Ja, nächstes Jahr, da kannst du sagen, ob deine Prognose gestimmt hätte.
Ja, spätestens.
Wir machen das nächste Mal einen Live-Podcast vor Ort in einer Location. Also.
Ja, genau. Ja,
perfekt. Läuft mit Schweizerdeutschkurs. Das ist immer Vince ganz wichtig.
Bis dahin habe ich das geschafft.
Sehr gut. Der Bündner Dialekt, der ist sehr leicht zu verstehen. Also geht sehr schön. Tausend Dank nochmal an dich und alles, alles Gute für die nächsten Events, die hier stattfinden werden.
Vielen Dank. Ich danke euch.
Bis bald. Ciao.
Ciao. Wenn ihr gerne mehr über Tipps und Tricks im Bereich Branding, unter anderem Events, erfahren wollt, dann klickt doch einfach auf den Button, hinterlasst einen Kommentar oder ein Like und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao.